Das ist schön, diesen leidenschaftlichen Gott so zu besingen und in den Mittelpunkt zu stellen. Entdecke deine Berufung, meine Leidenschaft als Gabe. Den Titel für die letzte Predigt in unserer Predigtreihe, den haben wir im Sommer ausgewählt, als wir diese Reihe geplant haben. Und ja, jetzt, als es dann soweit war, habe ich dann so überlegt, meine Leidenschaft als Gabe. Also ganz ehrlich, Daniel haben uns so im Vorfeld ein bisschen betröppelt angeguckt, Daniel und ich, weil wir gesagt haben, ausgerechnet wir beide, okay. Und Daniel hat ja dann auch schon zugegeben, er tut sich damit etwas schwer. Eine Leidenschaft hast du ja dann zum Glück doch noch entdeckt. Ich habe es auch nicht so damit. Leidenschaft, da denke ich ja eher zuerst an Gefühl, an Temperament, an Begeisterung, an Jubel, an Enthusiasmus. Das ist nicht so ganz meins. Und hier im Norden, denke ich, sind wir ja insgesamt sowieso eher etwas wortkarg, etwas verhaltener, etwas gleichmütiger. Das merkt man ja schon daran, wie wir uns begrüßen. Moin, kurz und bündig, das reicht, alles gesagt. Das ist nicht unfreundlich, aber das ist ja kein Vergleich mit dem, was zum Beispiel in Italien oder in Spanien los ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht doch begeistern könnten, aber eben anders, vielleicht so mehr nach innen. Wenn wir heute also über unsere Leidenschaft als Gabe nachdenken, dann geht es dabei nicht um eine Charakterstruktur oder um ein Persönlichkeitsmerkmal. Ordne mal auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie begeisterungsfähig bist du. Und je leidenschaftlicher, desto besser oder begabter. Darum geht es nicht. Es geht nicht um bestimmte Ausdrucksformen. Kreischen, tanzen, springen, eine 10, freundlich lächeln, eine 3 oder, ja, passt schon, eine 1. Sondern wir fragen heute danach, was zieht mich in den Bann? Was ist meine Neigung? Was fasziniert mich? Und was heißt das im Blick auf meine Berufung? Wenn ich um meine Leidenschaften weiß, dann hilft mir das dabei herauszufinden, wo ist mein Platz? Wo bin ich richtig? In dem Zusammenhang musste ich an ein Gleichnis denken. Es ist Teil eines Doppelgleichnisses. In beiden geht es um einen kostbaren Schatz. Ich lese aus Matthäus 13. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diese Perle. Zu dem Gleichnis kann man ja ganz viel sagen, das haben wir sicherlich auch schon sehr oft gehört. Heute soll es uns helfen, unser Thema zu illustrieren. Was sagt dieses Gleichnis aus über Leidenschaft? Da ist also ein Kaufmann, ein Schmuckhändler, das ist sein Beruf. Damit hat er jeden Tag zu tun. Für manche ist das ja der Traum ihrer schlaflosen Nächte, jeden Tag umgeben von Edelsteinen, wunderbaren Kostbarkeiten. Andere tangiert das vielleicht eher peripher, deren Herz schlägt bei Motoren oder anderen Sachen höher. Ob der Kaufmann nun seinen Beruf gerne ausübt oder ob er den Laden von seinen Eltern übernommen hat, das hat sich halt so angeboten, eigentlich würde er viel lieber was anderes machen. Bis jetzt ist noch alles offen. Es ist jedenfalls sein Job, mit Schmuck zu handeln. Ausgefallene Stücke entdecken, reisen, feilschen, das alles gehört dazu. Er scheint kompetent zu sein, denn da gibt es eine besonders kostbare Perle und die fällt ihm auf. Und jetzt, finde ich, kommt Bewegung in das Gleichnis. Der Kaufmann sieht diese eine Perle und verkauft alles, was er hat, nur um die zu besitzen. Spätestens jetzt, finde ich, wird einem klar, da macht einer nicht einfach nur seinen Job, sondern der lebt dafür, der brennt für das, was er tut. Alles verkaufen für so ein kleines Ding, das ist doch irgendwie verrückt, oder? Wer macht denn sowas? Oder besser gesagt, warum macht einer sowas? Doch nur, wenn es ihn gepackt hat. Da hat einer Feuer gefangen, und zwar so richtig. In einem Kinderbuch, da gibt es so eine herrliche Zeichnung. Der Kaufmann tanzt und strahlt von einem Ohr zum anderen. Nackig bis auf seine gepunktete Unterhose hält er diese eine Perle in der Hand und lässt sie nicht aus den Augen. Denn die eine Perle ist es, und für die gibt er buchstäblich sein letztes Hemd. Und das lässt er sich etwas kosten. Ich stelle mir vor, wie er rechnet, wie er kreativ wird, wie er seinen Hausrat in den Kleinanzeiger setzt, wie er über jeden Schein jubelt, der ihn seiner Perle näher bringt. Vielleicht sagen ihm seine Freunde, hey, sei doch nicht so verrückt. Die eine da, was hast du denn mit der? Da gibt's doch andere, die sehen so ähnlich aus und die kosten nur die Hälfte. Nix da. Der Kaufmann gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Und tatsächlich, es lohnt sich. Was für eine Freude ist das für ihn, als er sie endlich in den Händen hält. Was für ein Einsatz. Unglaublich, oder? Die Perle hier, die ist eine Metapher für etwas Kostbares. Etwas, was dein Herz zum Klingen bringt. Was dich begeistert, fasziniert, mehr interessiert als alles andere. Etwas, was dich besonders anspricht. Wenn du dieses Gleichnis erzählen würdest, auf dich bezogen, wie würde das für dich aussehen? Wofür würdest du dein letztes Hemd geben? Deine Zeit, dein Geld, deine Energie? Was bringt deine Augen zum Leuchten? Wir sehen jetzt ein paar Bilder, ein paar Beispiele für etwas, was einem wichtig sein kann. Und vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Assoziation dazu, wie ihr das auf euch beziehen könnt und es kommt etwas in euch zum Klingen. Vielleicht hatte ich gerade etwas angesprochen, ein Bild, etwas, was du damit assoziierst. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes, was dir am Herzen liegt. Einige haben ja vorhin schon davon berichtet. Und ich möchte auch denen Gelegenheit geben, die nicht zum Zuge kamen, sich jetzt auszutauschen. Nehmt euch einmal 2 Minuten Zeit, um mit dem, der rechts, links neben euch sitzt, einmal euch auszutauschen. Was hat dich berührt? Was hat dich neugierig gemacht? Was hat dich angezogen? Wir nehmen uns dafür 2 Minuten Zeit. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen. Das ist ein Beispiel für jemanden, der seine Neigung entdeckt hat im hohen Alter noch. Das ist ein Bild von Horst Fröhlich. Horst Fröhlich ist 91 Jahre alt. Er kann schon lange nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Gesundheitliche Beschwernisse schränken ihn ein. Aber er malt leidenschaftlich gerne. Das kann er noch. Und inzwischen sind seine Motive auf Karten gedruckt und im Läden erhältlich. Ich finde das ganz großartig, wie jemand auch im hohen Alter sich noch einbringt, ja, und seine Begabung auch in den Dienst anderer stellt. Was ist deine Leidenschaft? Geh dem nach, sammle Erfahrungen. Was gelingt dir? Wo findest du Bestätigung? Und wer kann dich ergänzen? Manchmal tun sich interessante Wege auf, wenn man nur erst einmal losgeht. Über das Losgehen und Ausprobieren kann dann viel Gutes entstehen und du findest deinen Platz, deine Aufgabe. Bei mir zu Hause waren zum Beispiel andere Menschen immer Thema. Menschen kennenlernen, einschätzen, ihnen zuhören, sich sozial engagieren. Das war für mich und für uns als Familie selbstverständlich. Und für mich war schon sehr früh klar, ich mache mal was mit Menschen. So einen 9-to-5-Bürojob oder irgendwas mit Zahlen, das kam für mich nicht in Frage. Dafür war ich auch viel zu schlecht in Mathe. In welcher Form ich dann mit anderen Menschen etwas machen würde, das hat sich so nach und nach entwickelt. Eine Zeit lang waren es Kinder und Jugendliche, dann junge Mütter, dann arbeitssuchende Frauen, Alleinerziehende. Jetzt hier in der Gemeinde sind es Menschen aus ganz verschiedenen Generationen. Ich habe mich ausprobiert, Entscheidungen getroffen, dieses getan, jenes gelassen. Manches hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, Umstände haben sich verändert. Aber das Interesse an anderen Menschen, das hat sich durchgezogen und hat mir immer wieder meinen Platz gezeigt. Mach dich also auf den Weg und sei offen dafür, dass du deinen Platz findest. Aber manche werden jetzt einwenden, ist Leidenschaft denn eigentlich gut? Darf ich denn leidenschaftlich sein als Christ? Das klingt so zügellos, so unbeherrscht. Im Neuen Testament betont ja Paulus auch in seinen Briefen den Gegensatz zwischen fleischlich und geistlich. Er unterscheidet zwischen Geist und Leib. Worauf lässt man sich denn dann ein, wenn man immer seinen Leidenschaften folgt? Ja, das stimmt, es gibt offenbar Leidenschaften, die sind selbstsüchtig, ichbezogen. Leidenschaften, die den anderen nicht sehen. Das ist etwas, was uns von Gott wegführt. Das darf man auch nicht verharmlosen. Da kann viel Schlechtes, Ungutes daraus werden. Aber es gibt eben auch das andere, eine geistliche Leidenschaft, die bereit ist, sich in den Dienst Gottes zu stellen. Eine Leidenschaft, die Gott der Schöpfer in uns hineingelegt hat, die wir für ihn einsetzen dürfen und die etwas zur Entfaltung bringt. Wer Jesus nachfolgt, der braucht seine Leidenschaften nicht zu verleugnen, sondern er sollte sie kennen und sich darüber freuen. Der darf Leidenschaften entwickeln und sich begeistern und auch bereit sein, dafür etwas zu investieren. Für Jesus ist die Leidenschaft des Perlenkaufmanns vorbildlich. Der scheint das Reich, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Wie wichtig ist diese eine Perle für das Reich Gottes? Schaut hin, wie der Kaufmann strahlt, scheint er zu sagen. Welche Motivation ist im Reich Gottes enthalten? Wie viel Kraft setzt es frei? Was setzt es alles in Bewegung? Denken wir an Paulus, an seinen Eifer, an seinen Drang, das Evangelium zu verkünden. Besonders die Nichtjuden liegen ihm am Herzen. Für sie setzt er sich ein. Er will unbedingt, dass sie von Jesus erfahren. Oder Jakobus, der wiederum einen besonderen Zugang hat zu den Juden. Oder ich denke an Martha, die von Herzen gastfrei ist und Jesus mit seiner Gefolgschaft bewirtet. Oder der Evangelist Johannes, der so feinsinnig, stilvoll, poetisch in seiner Sprache das Evangelium weitergibt und formuliert. Euch fallen bestimmt auch Menschen ein, die für bestimmte Leidenschaften stehen. Man kann sagen, jetzt hängt die Latte richtig hoch, das klingt ja alles super, ich darf meiner Leidenschaft nachspüren und entdecken, hey, da ist ja was, das mache ich richtig gerne, das ist vielleicht eine Gabe, die ich ausleben kann und damit diene ich auch noch Gott, wunderbar. Aber wenn nach dem Gottesdienst gefragt wird, wer wäscht denn ab, wer stellt Tische, wer backt Kuchen, was ist denn dann? Es kann ja nicht sein, dass wir ab jetzt mit unseren Leidenschaften argumentieren. Tut mir leid, Stühle stellen weg leider keine Emotionen in mir. Abwaschen? Nein, danke. Das lässt meine Augen leider nicht leuchten. An dieser Stelle habe ich eine ganz großartige Botschaft. Wir sind speziell und universal begabt. Es gibt nämlich Dinge, die kann jeder. Jeder kann Stühle stellen, Müll wegräumen, Tische decken, beten, einen Gast bewirten, zu anderen freundlich sein, mit anderen teilen. Ich brauche nicht unbedingt ausgesprochen die Gabe des Dienens, um mit anzufassen. Ich muss nicht die Gabe der Gastfreundschaft haben, um jemanden mal zu mir nach Hause einzuladen. Ich brauche nicht die Gabe der Seelsorge, um jemanden zu fragen, wie geht's dir? Oder die Gabe des Gebens, um mich nach meinen Möglichkeiten an der Kollekte zu beteiligen. Es gibt Dinge, die kann jeder und das sollten wir selbstverständlich und unaufgeregt einbringen. Daneben gibt es dann sicherlich das, was nicht jeder kann und für beides dürfen wir dankbar sein. In den vergangenen Wochen sind wir einen Weg gegangen. Wir haben bisher über das Wie nachgedacht. Wie kann ich dienen? Womit? Mit welcher Gabe? In welcher Haltung? Wie kommt mein Charakter, meine Geschichte, meine Prägung dabei zum Tragen? Heute geht es um das Wo. Wo kann ich am besten dienen? Wem könnte meine Gabe zum Segen werden? Dabei fragen wir nach unserer Leidenschaft, eine tief in uns angelegte Neigung. Meine Leidenschaft als Gabe. Was machen wir nun damit? Wo ist denn nun der Platz? Eine kleine Geschichte zum Schluss soll dabei helfen. Ein Mann beobachtet im Zoo einen Pinguin. Wenn man einen Pinguin an Land zieht, gibt er eine recht eigenartige Figur ab. Keine Taille, keine Knie, ein bisschen gedungen und wie der läuft, so watschelig und plump. Irgendwie eine Fehlkonstruktion, denkt sich der Zoobesucher. Dann geht er zum Unterwasserbecken. Sein Pinguin springt ins Wasser und der Mann sieht ihn plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Wer jemals einen Pinguin unter Wasser gesehen hat, dem fällt nichts mehr ein, denn der ist dort in seinem Element. Ein Pinguin ist 10-mal windschnittiger als ein Porsche. Mit einem Liter Sprit käme der umgerechnet 2500 Kilometer weit. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, sie sind Jäger, sie sind Wassertänzer, von wegen Fehlkonstruktion. Also, Vorsicht vor vorschnellen Urteilen. Vielleicht ist der, der in deinen Augen nichts auf die Reihe kriegt, nur nicht am richtigen Platz. Und wie wichtig ist das Umfeld, damit das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt? Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde dein Wasser. Und dann spring und schwimm. Und dann wirst du sehen, wie es sich anfühlt, in deinem Element zu sein. Amen.